Hallihallo, lieber Paul, liebe Zuhörende, Zuschauende. Wieder mal ein neues Thema, nachdem wir in einer der letzten Folgen die wahren Kosten von einem Branding durchleuchtet haben, was geht, wenn man es eben nicht macht. Und ich denke, doppeln wir heute nach. Und zwar geht es um ein Thema, das aktuell so ein bisschen Hass und Hetze auslöst. Und zwar das Rebranding von der Universität Marburg. Dort heisst es ja, dass das Logo oder das Design allein 40'000 Euro kostet, plus obendrauf 150'000 Euro die Implementierung, also quasi ja die Umsetzung vom Ganzen. Und jetzt hat jeder Hänsel das Gefühl, er muss jetzt da rumhaten, vor allem auf LinkedIn, habe ich viel gelesen. Und darum würde ich mit dir gerne einmal beleuchten, für alle Leute draussen, die das ein bisschen nicht glauben können, was die Kosten überhaupt sagen, von wo die kommen, was da alles drin ist. Und kurzer Spoiler vielleicht noch, das Design ist immer nur die Haube vom Ganzen. Und darum jetzt mal eine Frage an dich, Paul, warum denkst du schreiend viel ihre Wände an, wenn sie so summen im Zusammenhang mit Branding gehören?
Willkommen zu Mach mal Marke. Branding ohne Bullshit mit Vince und Paul. Viel Spaß. danke, ich feiere das Thema von Herzen aus zweierlei Gründen. Einerseits habe ich fast das gleiche Thema vorbereitet und andererseits habe ich es komplett verpasst, weil ich gerade LinkedIn-Pause mache. Also bei uns ist, wir nehmen jetzt Mitte Juli auf, bei uns sind gerade Sommerferien und da bin ich nicht viel auf LinkedIn unterwegs, weil die Kinder viel zu Hause sind. Von dem her habe ich das nur am Rande mitbekommen. Aber ich habe es natürlich mitbekommen. Und habe unter anderem gleich so die zwei Pole rausgehört. Die einen Leute, die halt dieses Logo, also diese Bäckermütze zeigen und sagen, das hätte ich mit ChatGPT für 23 Euro hinbekommen. Hahaha. Die anderen, die unter anderem auch als Agentur, habe ich es gelesen, die auch meinte, wir können das billiger und besser. Wo ich mir auch denke, Leute, ey, ja, also ihr seid im gleichen Metier unterwegs. Warum müsst ihr jetzt gegen so ein Branding schießen? Und da würde ich jetzt mal den Punkt Geschmack komplett ausklammern. Also ein Branding kann einem immer gefallen oder nicht, aber das ist ja auch gerade der Witz an einem Branding. Also das darf ja und muss ja auch polarisieren, damit da draußen irgendwas passiert. So, und bei dem Shitstorm habe ich jetzt das Gefühl, da kommen irgendwie ein paar Faktoren zusammen. Einerseits ist es halt eine öffentliche Einrichtung, eine Universität, sprich, die kriegt immer staatliches Geld. Und da Geld aktuell an allen Ecken und Enden knapp ist, klingen 190.000 oder die knapp 200.000 nach extrem viel. Und Punkt zwei ist, das Einzige, was gezeigt wird, ist immer nur das Logo. Und zwar eine von drei Logo-Varianten. Also das gibt's ja noch in ausführlich, da sieht's ein bisschen mehr aus wie früher, indem es wieder im Kreis drin ist. Und die andere Variante ist, oder die eine Variante, die gezeigt wird, ist halt die, die auch oft verwendet wird, in der reduzierten Wortbildmarkenvariante. So, und das zeigen Leute und schreiben dann drunter und das Ding kostet 190.000. Danke für nichts. Also das kannst du jetzt irgendwie mit jedem Branding-Logo machen, zu sagen irgendwie, keine Ahnung, dann nimm halt, ich habe nämlich mal geguckt, was so die teuersten Logos sind, nimm halt das Logo von BP. Diese grüne Sonne hat insgesamt 210 Millionen gekostet. So, 210 Millionen für eine grüne Sonne. Was soll mir jetzt der Preis mit dem Logo zusammen sagen? Nichts. Weil, wie du schon richtig gemeint hast, da halt viel mehr dahinter steckt. Und das wird ganz oft vergessen.
Yes. Ist noch lustig, machst du gerade LinkedIn Pause. Ich habe mich eben wieder mal dazu herablassen, um eben nochmal auf LinkedIn gehen. Ich habe das eben gesehen. Ein Bekannter von uns hat eben gerade einen Post gemacht zu dem Thema. Denkt, ja, da rotze ich jetzt auch mal meine Meinung rein. Und ein Satz, den ich reingeschrieben habe, den ich aber auch ernst meine, ist, ich bin nicht dabei gewesen. Also halte ich auch meine Schnauze. Und das, glaube ich, vergessen viel. Weil es gibt immer Gründe für ein Rebranding. Oder? Gute Gründe. Es gibt sehr viele Entscheidungen. Wow, was auch immer. Gespräche hinter den Türen. Und solange man dort nicht dabei war, sollte man eigentlich einfach mal abwarten. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich wäre es genau meine Zielgruppe. Meine Universität Marburg gibt's, was, 500 Jahre, habe ich gelesen. Stolzes Alter, würde ich jetzt mal sagen. Genau, bei einer hat, glaube ich, irgendwie noch so einen Kommentar geschrieben, ja, er versteht sowieso nicht, warum Institutionen sich als Marke präsentieren müssen.
Ja.
sorry, du hast, glaube ich, das Konzept nicht verstanden, aber auch voll okay. Ich meine, jetzt sind ja wir da und erklären es jetzt mal hoffentlich ohne Bullshit. Ich würde so, bevor ich eigentlich zum Hauptteil gehen will, und das wären eben so quasi so vier grosse Kostenkomponenten von einem seriösen Rebranding, wo eben zu so einer, ja, wie soll ich sagen, zu so einer Summe führen könnte, würde ich nochmal schnell die Fakten durchchecken, oder?
Absolut.
Und zwar eben, Uni Marburg, 500 Jahre bestehen. Eben laut Fokus, Logo allein 40.000 Euro und 190.000 eben noch quasi die ganze Entwicklung.
Das mit dem Logo zusammen ist es dann 150.000 also oder so?
Ne? Mit Logo zusammen, genau. Also 150 wäre einfach die Implementierung. Genau. Und jetzt hat es natürlich eben viel Hassstimmen gegeben, die sagen, eben ChatGPT, ja, das kann das in 2 Minuten. Ich glaube, jemand hat auch geschrieben, sie für 23 Euro.
Naja.
Umgerechnet, was auch immer. Oder eben Freelancer könnten es günstiger machen oder andere Agenturen, was auch immer. Und jetzt eigentlich Gegenargument, wo du mir sicher so ein bisschen zustimmst, eben dahinter steckt viel mehr. Also es geht um Strategiearbeit, es geht um Markenarchitektur, es geht um Stakeholder-Kommunikation, Barrierefreiheit, Corporate Design, und dann eben Rollout auf allen Kanälen, etc. P, oder? Und vor allem auch, sie haben ja sicher gute Gründe gehabt, oder? Also, zum vielleicht spoilern, ich sage einfach nur, für Generation Z werden so Bildungseinrichtungen auch immer uninteressanter. Weil auch mega viel, sagen jetzt mal, Influencer-Grössen, die sagen ja, hey, für was willst du studieren? Wenn du einfach eben, keine Ahnung, vorher haben wir schnell das Thema Dropshipping gehabt, wenn du mit so einer Scheiße auch Geld verdienen kannst. Also denken sich viele, warum soll ich überhaupt studieren? Das heisst, Institutionen haben generell Mühe, um Leute zu finden, die zu ihnen studieren kommen. Also müssen sie halt auch dem entgegenwirken. Also das ist nur ein kleiner Teil, nachher kommen wir noch weiter in das Thema rein.
Ja, absolut. Und wenn ich noch anmerken darf, also finde es super, dass du erstmal den ganzen Prozess verteidigst, weil da eine ganze Menge drin steckt. Und ich meine, die Sachen, die du aufgezählt hast gerade, das ist das, was wahrscheinlich passiert, jetzt wenn man das Ergebnis sieht. Also das müssen sie wahrscheinlich gemacht haben, irgendwie Markenarchitektur, weil halt eine Uni aus vielen Fakultäten und vielen Personen, die und Institutionen besteht. Also da gibt es irgendeine Abteilung für Kommunikation, für eine Abteilung für Förderprogramme, für was auch immer, also für Nachwuchsforschende und so weiter und so fort. Und Barrierefreiheit, ein Riesenthema und so. Und das sind alles Punkte, die sieht man, weil die offensichtlich sind. Was man nicht sieht und was man dazu kommt, sind irgendwie zwei Faktoren, die ich relevant finde. Welche Gremien mussten abgeholt werden? In welchem Umfang? Sprich, da gibt es irgendwie eine Studierendenschaft, die mitsprechen will. Es gibt eine Leitungsebene, es gibt einen Verwaltungsrat, was auch immer. Also die werden ja irgendeine Art Organisation haben. Und ich weiß aus meiner Studienzeit, dass diese Gremien nicht klein waren. Und die haben sich um ganz viel kleinere Themen, sowas wie Toilettenpapierbeschaffung, viel aufwendiger auseinandergesetzt, als man das immer vermutet, wenn man in irgendeinem Unternehmen schafft. Sprich, da muss wirklich jeder Pups, blöd gesagt, abgestimmt werden miteinander. So, alleine das ist ein riesen Kostenfaktor, weil die natürlich mehr als einen Workshop brauchen und wahrscheinlich auch ein anderes Format als einen Tagesworkshop, sondern das sind viel langfristigere Abstimmungsrunden, die da erstmal eingeplant werden. Alleine das kostet Zeit, Energie, Nerven und eben Geld. Und was wir auch nicht wissen, ist, welche Wünsche es gab und wie ausführlich diese Logo-Entwicklung, wenn man jetzt wirklich nochmal bei den 40.000 bleibt, gegangen wurde. Also wie viele Aspekte mussten dabei bedacht werden? Was waren Wünsche, die vorgegeben waren? Und letztlich sind ja sowas immer Kompromisse, die geschlossen werden. Also das ist das größte Risiko, wenn man für so eine alte, große Einrichtung ein neues Branding macht, dass man Kompromisse schließen muss, weil zu viele Leute mitreden. Hätte man Agenturen gefragt, was die am ehesten sehen würden für die Uni Marburg, fragt 10 Agenturen und du hast 10 unterschiedliche Ansätze, weil da einfach eine Handvoll kreative Leute eine coole Idee finden. Aber eine Handvoll kreative Leute gegen eine Institution mit diesen ganzen Gremien, die alle mitsprechen wollen. Und jetzt versetz dich nochmal in die Person hinein. Du hast da Professorinnen, Professoren, das sind alles sehr wichtige Leute. Also selbst wenn du Leute hast, die sich da zurücknehmen, hast du immer noch einen Raum voll sehr vielen Leuten, die sehr viele Dinge sagen wollen und so weiter. Machen wir uns nichts vor. Das ist ein unglaublich umfangreicher Prozess im Vergleich zu dem, was da wahrscheinlich passiert ist hinter den Türen, was wir nicht wissen, ist die Summe absolut vertretbar, alleine vom Zeitaufwand, würde ich meinen. Und worüber man absolut streiten kann, ist, ob das jetzt gelungen ist oder nicht. Aber ich finde, damit hat das Geld, was es gekostet hat, nichts zu tun. Weil das ist das Ergebnis von einem Prozess. Und die Kreativen aus der Agentur haben sicher einen entscheidenden Punkt beigetragen, aber auch die Gremien, die das Ganze freigegeben haben, haben ihren Punkt beigegeben. So, und was wir sehen, ist das Ergebnis, die Summe aller Teile. Ja.
Fertig. Aber das ist eben auch so quasi eben die Geschmackssache, dass ich das vielleicht schnell auch einhaken kann. Wir haben es einmal angesprochen, ja, mit dem Thema Jaguar oder mit dem Rebranding, wo ich persönlich ja auch Katastrophe finde, muss ich ehrlich sagen. Und letztens habe ich, ja, diese Woche habe ich etwas gelesen, dass jetzt irgendwie Zahlen rausgekommen sind, dass quasi die Einnahmen seit dem Rebranding, glaube ich, um 95% gesunken sind. Katastrophen, die sind voll auf die Schnarre geflogen und so weiter. Jetzt werden sich die einen sagen, ja, haben wir ja gesagt, die anderen werden nicht Tränen ausbrechen. Und dort ist aber auch, stellt sich halt auch immer die Frage, ja, wer ist denn Zielgruppe gewesen? Oder? Sorry, eine Marke wie Jaguar, ja, die fahren halt größtenteils alte weisse Männer, sage ich mal. Oder? Aber ich finde es halt wie dort, ist es ein bisschen absehbar gewesen, wenn man quasi seine Zielgruppe, die halt aus 95% aus alten weißen Männern besteht, denen halt so vor den Kopf stoßt.
Aber da würde ich jetzt wirklich, weil ich mich auch nochmal damit auseinandergesetzt habe, eine Gegenerzählung aufmachen wollen, weil ich mir denke, dieser Konzern, der dahinter steht, Tata Motors ist das, glaube ich, den gehört ja Jaguar. Und die haben die Bedingungen aufgemacht, dass nur weiter investiert wird, wenn sich Jaguar grundlegend ändert. Weil die natürlich auch eins und eins zusammenzählen können, dass Jaguar nicht mehr eine angesagte Marke ist, dass die Zielgruppe ausstirbt in den nächsten Jahrzehnten. Dann sind die weg vom Fenster, dass nichts Neues dazukommt und dass Jaguar, so seitdem es Jaguar gibt, sich andauernd neu erfunden hat. Also die hatten zum Teil SS als Logo während des Zweiten Weltkrieges. So, es ist nicht gerade vorteilhaft gewesen. Die haben sich danach ein paar Mal neu gefunden. So, das Jaguar, was wir aktuell kennen, das ist auch bei allen so ein bisschen unterschiedlich, weil diese Marke gar nicht so greifbar war. Natürlich gibt es irgendwie Hardcore-Fans, die haben die Autos gesammelt, die finden die Oldtimer cool. Es gibt den klassischen Jaguar mit den runden Formen. Der ist zeitloser Klassiker einfach. Also das ist ein Sammlerstück, gibt es auch kaum noch. Ist wahnsinnig teuer und schwer zu bekommen. Aber ich sag mal so, die neuesten Jaguars, die so rumfahren, das ist ein Auto, das ist mehr oder weniger austauschbar. Die haben damals immer den Twist gemacht, Luxusauto bezahlbar, sodass du eigentlich ein sehr, sehr leistungsstarkes, cooles Fahrzeug für den schmaleren Taler bekommst. Immer noch teuer, aber bezahlbarer als ein Aston Martin beispielsweise. Und Tata Motors hat halt gesagt, so, wir geben euch Geld, wenn ihr euch neu erfindet. Und das haben sie gemacht. So, und das, sie haben ja nicht nur das Design neu gemacht und die Zielgruppe neu, sondern auch den Ansatz neu zu sagen, wir machen nur noch Elektrofahrzeuge und das jetzt im Ultra-Hochpreissegment. Also pro Fahrzeug ab 125.000 aufwärts. Das kostet demnächst das eine Modell, was es geben wird, in exklusiven Showrooms. Und die Wette geht noch nicht auf, weil das Produkt fehlt. So, ich finde, wenn man was kritisieren kann, dann, es gibt diesen Jaguar noch nicht, der gezeigt wurde. Du machst gerade eine Markenwelt auf, ohne ein Produkt zu haben. Das ist super riskant,
das ist halt,
super mutig.
Ja.
Wäre das da gewesen, wäre es vielleicht anders. Wäre vielleicht aber auch der Cut zu hart gewesen, dass man sofort sagt, will ich nicht haben, weil das nicht aussieht wie der Jaguar davor. Wir sind gerade mittendrin, also wenn Jaguar erfolgreich werden sollte mit dem Ding, weil das junge Leute feiern und das, wir sind nicht mehr jung, wir gehören gar nicht mehr dazu. Vielleicht geht die Wette auf für Jaguar, vielleicht auch nicht. Aber das wissen wir gerade nicht. Rückblickend kann man dann immer sagen, war mutig, war dumm, aber wenn du mittendrin stehst, ist es halt schwer zu beurteilen. Und bei der Uni Marburg vielleicht genauso, also es ist ja ein ganz anderes Level, viel kleiner und so weiter.
Genau, ja.
Ist wahrscheinlich auch weniger Geld geflossen. Aber jetzt gehen wir da in die Designkritik, wenn du magst.
Dort ist halt auch eben, ich meine, sagen, Uni Marburg zum dort Bogen spannen, also noch schnell vorher, stimme ich dir absolut zu, oder? Ich habe also jetzt das Gefühl, die verrecken durch das. Jaguar.
Aber ja, ich verstehe deine Seite auch voll, ne? Das ist das ist ja absolut richtig, dein Gefühl, ne?
Jawohl, aber jetzt eben Uni Marburg, wo wir eigentlich sind, zum dort vielleicht nochmal sagen, Thema Design, eben Geschmackssache, weil halt viele auch sagen, ja, es sieht scheiße aus, ich finde es jetzt auch nicht gerade das Gelbe von mir, muss ich ehrlich sagen. Es ist mir einfach zu weich gespült. Aber ich bin ja auch eine Zielgruppe von denen. Und um das geht's ja, oder? Einfach das noch gesagt haben, können wir dann nachher noch ein bisschen tiefer rein.
Ich habe mir auch noch was angeschaut dazu und muss auch sagen, ein paar Elemente gibt's halt bei anderen Brands auch schon. Also sie arbeiten ja mit den Stilelementen, mit den geometrischen Formen, irgendwie Kreis und Viertelkreis und so weiter. Haben andere Einrichtungen auch schon verwendet als Element, ist auch gerade irgendwo Trend. Und ich finde, das ist auch eine schwierige Wette. Und gleichzeitig ist es dieses Abwägen zwischen, bleiben wir tradiert, traditionell für die 500-jährige Geschichte, dann können wir bei den jungen Leuten nicht mehr landen. Sind wir super mutig, sind wir nicht mehr greifbar, weil wir, also Uni Marburg ist keine kleine Uni, ne? Das muss sehr, sehr viele Leute abdecken und abholen. Sprich, es ist wahrscheinlich auch da wieder ein absolutes Austarieren von, wie mutig kann man sein, wie sehr hängt man in der Vergangenheit. Und jetzt sind das Kompromisse, die wir sehen. Ist aber auch nicht schlimm. Also es sieht jetzt nicht weltbewegend aus, es sieht auch nicht schlecht aus, ist vielleicht ein bisschen austauschbar. Vielleicht soll es das auch ganz bewusst sein, ne? Auch da wieder, wir waren nicht im Prozess drin. Wir kennen nicht die 10 anderen Entwürfe, die es gab.
Genau. Und das ist ja eigentlich der erste Punkt von diesen 4 Kostenkomponenten. Und das ist eben Strategie und Markenarchitektur. Und dort geht es eben genau um die Punkte. Und das ist halt so quasi das Fundament tief unten im Wasser, wo eigentlich niemand sieht, außer die Leute, die halt wirklich involviert sind. Das ist Zielgruppenanalyse. Dort vielleicht zum Beispiel sagen, eben, es geht um Studierende, aber es geht genauso um Dozenten. Natürlich aber auch um Mitarbeiter. Ich meine, die haben ja auch Logistik etc. Das heisst, die müssen auch up-to-date bleiben, um die Leute, die passenden Leute und gute Leute anzeigen können. Das heisst, dort braucht sehr viel Zeit und Energie, oder? Es geht auch um Ziel. Was wollen sie konkret erreichen? Was ist der Grund? Natürlich auch Positionierung, oder? Du hast es ein bisschen angeteasert mit dem Design. Eben, gewisse Elemente werden schon von anderen gebraucht. Es ist nicht weltbewegend. Es muss ja einen Grund haben, warum sie eher dort rein sind. Und eben, wenn nicht, keine Ahnung, knallhart in irgendein Extrem rein, oder? Dazu gehören jetzt auch eben die ganzen Stakeholder-Workshops. Oder generell eben, wie du schon angesprochen hast, die ganzen Gespräche, die Kommunikation intern, das ist sehr harzig und zeitaufwendig. Das ist nicht einfach so mal mit 4 Leuten an den Tisch sitzen, sondern das sind ja hunderte von Leuten involviert und jeder hat das Gefühl, er hat auch noch etwas zu sagen und will auch noch berücksichtigt werden und so weiter.
Und hat ja mitunter auch berechtigte Anforderungen, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen.
Genau. Auf jeden Fall. Dann gilt es aber auch noch, zum quasi die Markenstory und die Werte halt ins Jetzt adaptieren. Die Uni hat 500 Jahre bestehen. Das heisst, die hat eine sehr, sehr lange, tiefe Geschichte. Und das ist immer schwierig, zum halt, ja, quasi über Epochen hinweg, ja, so Wert behalten oder quasi so, wie soll ich sagen, übersetzen, dass sie ins Jetzt passend, ohne aber, dass sie halt die Geschichte verschmähen, oder? Und das ist nicht einfach mal so gemacht. Und da muss ich auch sagen, ist ChatGPT, kriegt das nicht her? Also da musst
du
richtiger Genius sein, selber nur schon, dass es mit ChatGPT halbwegs herkriegst, weil es ist und bleibt halt nach wie vor sehr, sehr oberflächlich.
Ja, und du brauchst einfach Zeit. Also letztlich auch Kreative lösen solche Probleme nicht in 5 Minuten und nicht nebenbei und auch nicht nur mit ChatGPT, sondern das sind Prozesse. Das braucht einfach Zeit, ich sag.
Ja, und jetzt zu dem ganzen Strategie- und Markenarchitektur-Gedöns. Das sind in der Regel 40-60% vom Budget, wo nur dort reinfließt. Oder? Und das checken halt viele.
Markenarchitektur, genau, das ist, finde ich, der entscheidende Punkt, weil so eine Uni, so wie ich sie, auch meine alte Uni, war ja in Weimar am Bauhaus studiert. Allein da gab es mehrere Fakultäten. So jede Fakultät hatte nochmal eigene Studiengänge. Die eigenen Studiengänge waren nochmal unterteilt in Bachelor, Master, Postdoc. Dann gibt es die ganzen wissenschaftlichen Einrichtungen. Es gibt alle Lehrenden an der Uni. Es gibt also unendlich viele Formate. vom Hochschulinformationstag bis zum wissenschaftlichen Plenum, was auch immer, zu Vortragsreihen und so weiter. Markenarchitektur bedeutet, dass man all diese Anwendungen durchspielt, dass man bei all den Anwendungen guckt, was brauchen die? Welche, keine Ahnung, welche Überschriftengrößen, welche Farben, welche Logo-Varianten, was brauchen die, was soll dargestellt werden, worum geht's und so weiter, brauchen die eine eigene Story oder nicht? Da kennen wir ja gar nicht den vollen Umfang. Aber ich weiß nur, wenn ich Uni höre, hat das meist einen gigantischen Umfang, weil du an all die Sachen hinter den Kulissen eben nicht denkst, aber die gehören mit dazu, die müssen mit eingeplant werden, weil das ist ja in dem Budget schon mit vorhanden, dass all diese einzelnen Gremien, Fakultäten, Einrichtungen, was auch immer, Institutionen, dass die alle ihr neues Branding bekommen. Die stehen ja jetzt nicht leer da und sagen so, keine Ahnung, wir sind der Hausmeister-Service, wir brauchen noch eine Farbe, sondern das ist alles mit bedacht. So, das gehört zu einem guten Branding-Prozess, dass du am Ende Ergebnisse präsentierst, nachdem du alle mit abgeholt hast und einbezogen hast. Und dann soll das aber auch funktionieren für alle Einrichtungen.
Ja, also was dort, ich weiß nicht, ich kann auch ein bisschen vorgreifen, ich meine, das geht, das ist der vierte Punkt und das ist halt schlussendlich das ganze Change Management und auch die Kommunikation. Oder greift ein bisschen das, was ihnen was gesagt hast, eben so quasi die interne Einbindung, keine Ahnung, irgendwelche Awareness-Kampagnen, Launch-Events, aber auch externe Kommunikation. Oder? Und halt Updates für Investoren etc. Nur schon das Zeug sind dann nochmal 10-20% von den Kosten. Was jetzt auch noch ist, Punkt 2 und 3, Punkt 2 wäre Design und die Umsetzung, also halt neben Logo, wo jetzt überall gepostet wird, Schriften, Farben, Bildwelt, aber natürlich auch Style Guide. Und in so einem Fall ist der halt nicht nur 50 Seiten dick, es gibt einen rechten Schinken. Die ganzen Anwendungen, Print, Web, Merch, was es gibt. Und das sind dann so, sagen wir jetzt mal, 20%, wo alle so ein bisschen sehen und darüber diskutieren. Und dort darüber diskutieren ja eigentlich meistens auch alle immer nur über das Logo selber. Nicht einmal über das ganze Spektrum vom Design, sondern immer nur das Logo wird angesprochen.
Ja, ist ja auch meist das, was man als erstes sieht, nebst aber diesem Gesamteindruck. Und auch da, sie werden ja ihre Gründe haben, wie sie auf diese Formelemente kamen und auf die Farbwelt und so weiter. Aber auch das fällt alles nicht vom Baum. Also das ist da, das wird weiterentwickelt, da gibt es unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Entwürfe, es gibt Abstimmungsrunden. Also auch da der gleiche Aufwand, der gleiche Rattenschwanz. Plus, was nicht vergessen werden darf, so dieses Logo, ist irgendwann überall zu sehen. Sprich, die haben Publikationen, die haben Werbemittel, die haben Online-Präsenz und so weiter. Ich will gar nicht wissen, oder eigentlich will ich schon mal wissen, wie sie da Nutzungsrechte verrechnet haben, ob das mit im Logo-Budget drin ist, für wie lange, ob die abgetreten wurden. Gibt es auch unterschiedliche Varianten, aber letztlich, was man immer nicht sieht, als Gestalter, als Gestalterin, zeichnest du dieses Logo und präsentierst diesen Entwurf, sprich, du hast einen Arbeitsaufwand und dann darf dieses Logo in der ganzen Welt verwendet werden und dafür gibt es Nutzungsrechte, das ist wie geistiges Eigentum. Bei Film und bei Musik sind wir das gewohnt, dass das Musik beispielsweise GEMA kostet, also da einfach jedes Mal, und wenn es bei dir auf dem Klo ist, im Restaurant, wenn da Musik abgespielt wird, musst du dafür zahlen, dass du sie nutzen darfst. Bei Fotos ist es genauso, auch da werden Nutzungsrechte fällig. Wenn du Filme screenen möchtest, also teilen möchtest, musst du auch dafür Geld zahlen. Beim Logo ist es genau das Gleiche. Geistiges, künstlerisches Eigentum gehört der Agentur. Und Leistungsrechte müssen von der Uni erbracht werden. Wo die jetzt in dem Budget verrechnet sind, keine Ahnung, aber wahrscheinlich irgendwo in den 40.000 drin, vermute ich mal.
Das finde ich eben auch noch ein krasses Thema für sich. Können wir vielleicht auch mal eine einzelne Folge darüber machen.
Hat mich das Thema, ganze letzte Jahr beschäftigt.
Ja, Thema Nutzungsrecht. Ja. Ich meine, teilweise werden die auch von Kunden krumm angeschaut, weil die nicht verstehen, ja, warum müssen sie jetzt neben dem eigentlichen Preis dann später nochmal dazu zahlen. Und dann muss ich immer sagen, es ist eine gegenseitige Absicherung. Weil wir können es auch ohne machen. Aber dann haben die ja keine Erlaubnis, um das Design zu brauchen. Das heisst, wenn wir vielleicht in einem Jahr im Clinch sind, dann kann ich aber auch ein Arschloch sein und vor Gericht gehen und einfach sagen, hey, ihr nutzt mein Design nicht rechtsmässig und kann euch verklagen. Das heisst, das kann ein Unternehmen sehr teuer zu stehen kommen, wenn das vertraglich nicht geregelt ist. oder? Und an alle Designer, die jetzt sagen, ja, aber dann habe ich Mühe zum Auftrag finden oder so. Fuck off. Also, eigentlich verdienen wir ja auch größtenteils unser Geld mit Nutzungsrecht.
Natürlich, und es ist, wie gesagt, wirklich, es ist nicht nur finanziell dumm, das nicht zu machen, aber ich finde immer, darum geht es auch gar nicht. Es ist einfach fair für beide Seiten. Ich kenne beispielsweise das Modell, weil ich das letztes Jahr auch so ausprobiert habe, zu sagen, ich schenke dir von mir aus die Nutzungsrechte für die ersten 2 Jahre, weil ich will, dass du dein neues Logo, deinen neuen Auftritt ausprobieren kannst. Denn wenn der nicht funktioniert, müssen wir es eh abändern oder du gehst zu jemand anderem, der dir das neu macht. Sprich, diesen 2 Jahre inklusive. Wenn du das danach weiter nutzen willst, dann zahlst du halt dafür. Und mein Lieblingsbeispiel ist entweder Leasingwagen, also du mietest dir einen Wagen und wenn er dir gut gefällt, kannst du den abkaufen am Ende der Leasingdauer. Oder, zweites Beispiel, Streaminganbieter. Also wir sind es auch gewohnt, dass wir monatlich für etwas zahlen, um es nutzen zu können. So, und wenn ich möchte, dass mir jemand meinen eigenen Streamingdienst baut, dann zahle ich einerseits handwerklich dafür, also für die reine Programmierleistung, und ich zahle danach monatlich dafür, um das Zeug auch nutzen zu dürfen. Ganz also völlig selbstverständlich bei den Beispielen. Beim Logo wurde das selten verwendet, verrechnet und da fällt es auf einmal auf. Jetzt ist hier Licht angegangen. Für alle, die das jetzt hören, bei Vince ist gerade das blaue Licht ausgegangen und wir sehen ihn in voller Pracht und Blüte. Aber egal.
Ja, und eben, es ist einfach eine Absicherung.
Nutzungsrecht. Also es ist fair für beide Seiten, Absicherung. Und ja, wir sollten dazu mal eine eigene Folge machen. Hat mich sehr beschäftigt.
Ah ja, dritter Punkt wäre noch die ganze technische Implementierung. Also quasi eben die Umsetzung auf allen Medien. Also Webseiten, Briefbogen, Aussenwerbung, Beschriftungen, papipapo. Dann aber auch noch Schulungen, Dokumentationen für Barrierefreiheit. Und auch Adaptierungen.
Und auch da kann man sich wieder vorstellen, ne? Also die werden irgendeine Hochschulkommunikation intern haben, die für die tagtäglich Plakate setzt und sich darum kümmert, dass neue Professoren auch ihre Visitenkarte bekommen und so weiter und Geräte eingerichtet werden. Sprich, die brauchen Vorlagen. So, und das sind jetzt keine Canva-Vorlagen, die arbeiten meist auch mit Adobe. Und da zahlt normalerweise die auftraggebende Person an die Agentur nochmal ein Nutzungsrecht, dass man die offenen Daten bekommt und die Vorlagen. Sprich, auch da ist einfach, all das fließt in diese 190.000 ein. Irgendwo steckt das damit drin, dass man eine Vorlage baut, die dann auch von allen verwendet wird, dass es auch PowerPoint-Vorlagen gibt und was auch immer gebraucht wird. Und auch da wieder reines Lizenzspiel. Also du brauchst das nicht nur für 3 Personen im Büro, du brauchst das in 100-facher Ausführung, damit das von allen möglichen Leuten genutzt werden kann.
Fair davon. Ja, eben, wenn man das jetzt quasi so anschaut und wirklich einmal so runterbricht, sind dann eben die 190.000 gar nicht mehr so viel. Im Gegenteil eigentlich. Und dann wird es vielleicht auch eher greifbarer, warum dann eben so Grosskonzerne, eben wie Apple, Millionen oder Milliarden in Rebrandings stecken müssen. Mir hat schon sehr viel dran hängt.
Ja. Absolut. Und da habe ich, wenn du magst, ich habe Zahlen rausgesucht, was andere Rebrandings gekostet haben und was die großen Konzerne wahrscheinlich für Branding ausgeben. Das ist gar nicht leicht rauszufinden. Also die im Dachraum, die größten Rebrandings oder bekanntesten, wozu ich Zahlen gefunden habe, ist beispielsweise in der Schweiz, Salt, ist ein großes Rebranding, ehemals Orange, hat sich von Orange 2015 zu Salt weiterentwickelt für schlappe 40 Millionen. So, das ist meine Ansage für ein Rebranding. Also dagegen sind 190.000 Grad wenig, finde ich. Jetzt, ich finde gerade nicht die anderen Zahlen, aber große Rebrandings waren Lufthansa. Die haben beispielsweise das Gelb aus dem Flügel hinten rausgenommen. Seitdem ist dieser Kranich da hinten nur noch in weiß auf blauem Hintergrund. Auch das war wahnsinnig teuer. Oder ORF hat ein neues Design bekommen oder auch ausgezeichnet, auch viel gekostet. Ich gucke gerade noch, ob ich irgendwelche Zahlen finde dazu. Aber ansonsten weltweite Rebrandings, die ich zum Teil auch gar nicht konnte. Also was ich kannte, BP, British Petroleum ehemals, hat 211 Millionen ausgegeben für ein neues Logo und einen neuen Auftritt und so weiter. Dann die Modemarke Gap hat ja 100 Millionen ausgegeben für das neue Logo, was nach 6 Tagen zurückgezogen wurde. Es war 6 Tage live und danach haben sie gemerkt, das gab so einen gigantischen Shitstorm, war nicht wieder zu erkennen, dass es zurückgezogen wurde. Kana ist eine Getränkemarke, die sind bekannt für Orangensaft in anderen Ländern dieser Welt, vor allem in Amerika. Die haben 35 Millionen für einen gigantischen Umsatzeinbruch gezahlt, dafür, dass sie es auch wieder rückabgewickelt haben. Sprich, also Rebrandings können richtig teuer sein und die Zahlen, die ich jetzt bei den großen anderen Konzernen gefunden habe, sind sowas wie, ich wollte wissen, was geben Marken wie Coca-Cola jährlich für ihre Brands aus? Und was ich bekommen habe, ist ein ungefähres Werbebudget, ungefähr 4 bis 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr weltweit, geben sie alleine für Werbung aus. Die haben einen Markenwert von über 90 Milliarden, sprich, die werden auch eine ganze Stange Geld in Branding investieren. Mhm. Und zwar nicht nur 190.000. Genau das gleiche bei Apple. Werbebudget von ungefähr 7 bis 10 Milliarden. Werbebudget bedeutet jetzt auch wirklich Anzeigenwerbung und so weiter. Also das ist ordentlich viel Geld. Haben einen Markenwert von 500 Milliarden. Auch da wird es in mehrfachem Millionenbereich sein, was sie in ihr Branding investieren. Auf allen Ebenen. Red Bull Werbebudget ca. 2 Milliarden. Markenwert von 50 bis 20 Milliarden. Gleiches Spiel bei Nike, 3 bis 4 Milliarden Werbebudget pro Jahr, auch um die 50 Milliarden an Markenwert. Sprich, Aldi investieren Millionen, wenn nicht sogar Milliarden in ihre Brands. Da ist ordentlich Geld dahinter, was da reingebuttert wird. Und dafür, dass man das gar nicht so krass sieht. Ne? Und bei Nike ja genau die gleiche Geschichte. Das ursprüngliche Logo, dieses Swoosh, hat mal $35 gekostet. Sie hat danach ein bisschen mehr und Anteils, also Aktien bekommen, die jetzt auch mehrere Millionen wert sind. Sprich, da sind Logos richtig teuer, weil es um viel, viel geht. Und bei der Uni Mario geht es auch um viel. Das unterschätzt man. Es ist zwar nur eine Uni, aber eine international bekannte Uni. Sprich, da hängt ordentlich was dran. Und ich finde, jetzt im Vergleich zu den anderen Summen sind die 190.000 absolut vertretbar. Und wie gesagt, nochmal dafür, dass wir nicht wissen, was alles passiert ist.
Ja, also ich glaube, vielleicht um jetzt da fast noch zum Schluss zu kommen, um halt nochmal sagen, ja, hat sich das gelohnt oder nicht? Ich glaube, es geht um Relevanz bei dieser Uni. Also warum gibt eine Uni vor allem so viel Geld, also so viel Geld aus für das Branding? Warum müssen sich so Institutionen als Marke präsentieren. Und da sehe ich, wie vorher schon am Anfang angesprochen, klar der Grund, sie müssen neue Generationen abholen. Also Gen Z sieht eben einen Uni-Abschluss häufig als Zeitverschwendung an.
Und da haben die Online-Kursen, ne?
Ja. Genau. Da habe ich einfach das Gefühl, denken doch die so weit, sagen, hey, wir müssen etwas machen, damit wir im besten Fall 600 Jahre alt werden und nicht in 5 Jahren weg vom Fenster sind. Oder? Und genau dort setzt ja Branding an. Also wirklich relevant bleiben, Fortbestand sichern und so weiter. Weil das ist ein Lieblingsspruch von dir. Es gibt keine Versicherung auf dieser Welt für ein Unternehmen oder eine Institution, dass sie relevant bleibt. Du kannst nur Branding machen, du kannst nur Markenentwicklung machen. Aktiv deine Marke führen, weiterentwickeln.
Ja, und das nochmal, um den Zahn zu ziehen, auch eine Uni ist eine Brand, eine Marke, die hat genauso ein Interesse daran, dass Leute gut über sie reden, dass Leute ein gutes Gefühl damit verbinden, dass Leute das Gefühl haben, das war eine tolle Uni-Zeit, die ich da hatte und es ist eine renommierte Uni und so weiter. Und auch das ist nicht nur alles über den Inhalt gesteuert, sondern eben über die Wirkung, die da draußen passiert. Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten, als ich damals nach Unis gesucht habe, hatte beispielsweise die Hochschule aus Leipzig oder in Leipzig, ich komme ja aus Leipzig, eine so derart schlechte Website. Ein geiles Gebäude, sehr altes Gebäude, coole Arbeiten und so weiter, aber die Website war in den gefühlt 90ern hängen geblieben. Mittlerweile haben sie es dann geschafft, nach Jahren das neu zu machen. Will auch gar nicht wissen, was das alles gekostet hat. Wahrscheinlich auch im sechsstelligen Bereich irgendwo. Auf jeden Fall hat das einen Eindruck hinterlassen, zu sagen so, nee, da gehe ich nicht hin. Wenn die nicht meine Website auf die Beine bekommen, die halbwegs ansprechend ist als Gestaltungsuni, gehe ich da nicht hin. Und Branding ist auch da ein entscheidender Faktor, um die passenden Leute zu gewinnen. Und klar, Uni ist ein relevantes Thema. Die wollen die coolen Leute abbekommen, die guten Leute. Deswegen braucht es auch ein Branding, was die Leute abholt. Fertig.
Ich glaube, darum kann man vielleicht auch gerade noch so die letzten 2 Argumente entkräften. Und zwar, ja, ChatGPT macht es in 2 Minuten. für 23 Euro, ja eh, sichtbare Datei schon. Aber erstens wird sie zu 90% kacke sein und zweitens hat sie keinen Tiefgang. Es hat kein Recht dahinter, oder? Und es gibt auch keinen Prozess.
Ja, also, drittens, genau das ist der entscheidende Punkt. Fragst du es nochmal, würdest du es anders machen? Tatsächlich.
Ja.
Du hältst unterschiedliche Antworten, je nach, keine Ahnung, Suchfrage, Tageszeit und so weiter. Und vierter Punkt, es ist eh nur geklaut.
Das ist ja, das gibt es ja mittlerweile ein riesen Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Auf ChatGPT kannst du ja so ein Studio Ghibli Animationsstil machen für deine Bilder. Studio Ghibli hat teilweise schon Leute verklagt, weil sie ja den Stil jetzt für sich nutzen. So, die Titel sind langsam auch vorbei, wo man dann da mit KI einfach irgendwelche Scheiße produzieren kann und die dann einfach brauchen kann. Weil, ja, so Firmen sind auch dahinter und wollen natürlich ihre USPs schützen.
Absolut, genau.
Ja, und was vielleicht auch noch ist, wie alle die, die jetzt sagen, ja, bei uns hat es nicht einmal die Hälfte gekostet oder der Gestalter ist Neffe vom einen, der hat es für 500 Euro gemacht. Ja, eh. Aber lieber komplett und teuer als ein billiger Flickenteppich. Oder? Weil es braucht sehr, sehr viel und da geht es auch um sehr viel Geld. Und teilweise eben auch um Arbeitsplätze, um Leute, um Menschen geht es da. Also es hängt auch mit Verantwortung zusammen.
Also um die Zukunft. Also das Branding läuft ja jetzt mindestens 10 Jahre. Das wird der
auf jeden Fall.
Rechnen das mal auf 10 Jahre runter, dann bist du bei 19.000 pro Jahr. Also was ist das für eine Summe Geld für eine Uni mit der Reputation zu sagen, dass es uns die Markenwelt wert, die wir haben, aufliegen. Sprich, also da würde ich ganz, ganz ruhig sein und ich finde, wenn man so einen Kassensturz drunter macht, es ist, glaube ich, medial einfach nicht gut eingeordnet worden. Und es ist sehr, sehr leicht zu sagen, ich nehme das Logo, setze die Summe Geld daneben und sag mir, warum kostet das Salt-Logo, was habe ich vorhin gesagt, 40 Millionen?
40 Millionen, ja.
So, was ist der Grund dahinter? Aber was wirklich dahinter steht, das ist ein ganz, ganz anderes Thema.
Genau. Drum nochmal zum Wiederholen, mein letzter Appell von letzter Folge schon. Branding kostet, wenn du es machst. Aber es kostet dich weitaus mehr, wenn du es eben nicht richtig machst oder gar nicht. Weil ein klar strukturierter Rebrand spart dir in Zukunft viel Budget und maximiert aber dafür Wirkung und stellt sicher, dass deine Marke relevant bleibt. Egal wie laut das Kritiker sind.
Absolut. Sebastian, falls du das hörst, diese Folge ist für dich.
Yes.
Und an alle anderen, falls euch noch gute Argumente einfallen, dann schreibt das gerne mal als Kommentar oder schreibt uns direkt an. Und falls euch gute Gegenargumente einfallen, warum jetzt ChatGPT doch die bessere Wahl gewesen wäre, dann haut den Shitstorm gerne nochmal raus. Wir halten das schon aus. Wir bleiben nämlich uns selber treu. Wir machen hier Branding ohne Bullshit und ohne Bullshit bedeutet, dass man es richtig macht. Fertig.
Yes.
Und falls das jemand noch wissen will, ja, Ende. End of story. Meldet euch einfach, wenn ihr weitere Fragen habt, bei Risiken und Nebenwirkungen, kontaktiert die Agentur oder Vince oder Paul. Fertig. Danke dir fürs geile Thema, Vince. Hat Spaß gemacht.
Ja, genau. Bis nächstes Mal. Tschüss.
Bis dahin. Ciao. Ihr habt es bis zum Ende geschafft, das freut uns sehr. Falls ihr mitgefiebert habt, hinterlasst gerne ein Like, eure Meinung als Kommentar und empfehlt die Episode weiter an alle, die einen Neffen haben, der das für 20 Euro machen würde. Denn Branding kostet nun mal. Bis zum nächsten Mal.